Wir kommen mit einer vollpackten Agenda und das ist nicht nur bei uns in dieser Episode so, nein, das ist jetzt auch die letzte vergangene Woche so gewesen. Da hat der Spieltag 8 und 9 stattgefunden von der Super League. Englische Wochen also, einige Goal gegeben, einige Überraschungen gegeben. Auch negative Ereignisse sind passiert. Zum Beispiel die erste Trainerentlassung von der Saison, die ist in Basel passiert. In Basel allgemein Unruhe da. Wir reden darüber im Thema. Wir möchten das aber nicht allein, sondern wir haben den Patrice von Innendruck vom FCB-Podcast dabei. Also wir haben eine Fanstimme dabei aus Basel, die da zum Innenleben ein bisschen mehr Auskunft geben kann. Und wir freuen uns drauf und haben Spass bei der Episode. Let's go! Salve Fabio, hallo.
Hey, ciao Adi.
So, schön bist du da. Wir verlieren gar keine Zeit, weil die Sendung ist von der Agenda her voll bepackt. Da hoffen wir, dass wir durch mögen in der anständigen Zeit. Aber willst du gerade anfangen mit deinem Mitbringsel?
Ja, mal mache ich doch. Ja, ich habe mitgenommen den Moment, wo alle Fußballfans jedes Jahr sehnsüchtig darauf warten. Er ist gekommen. Und zwar sind die neuen FIFA-Spieler-Rating draussen. Das Spiel heisst zwar nicht mehr FIFA 24, sondern irgendwie EA Sports FC 24, nämlich wegen einem Lizenzstreit.
Klingt holprig.
Aber die Wirklichkeit bleibt ja gleich. Ja. Das Spiel ist draussen und ja, eben auf Social Media sind so die ersten Medien, also die ersten Meldungen gekommen, wo gewisse Spieler am Brüllen sind, weil sie zu wenig schnell anscheinend als wahrgenommen werden im Rating und so. Ja, also die wichtigste Erkenntnis daraus heraus, ein bisschen näher zusammengerückt, es gibt kein Messi mehr mit 93, sondern es hat drei, die 91 kennen, das sind Mbappé, Haaland und De Bruyne. Nachher kommt der Messi, der eben zurückgekehrt ist von 93 auf 90. Also eben, anscheinend, wenn man auf Amerika geht, wird man einfach schlechter. Anscheinend, ja. Und wenn man so ein bisschen die Schweizer anschaut, der Kobel ist klar der Beste. Okay. Von den Schweizer, sogar besser als der Sommer, was das heisst für die Nazi.
Ja. Ist doch auch im echten Leben so, oder?
Dann muss ich den Murat umschlagen in mir.
Genau.
Eben, und aus der Super League, wie man so da schaut, sind vier Spieler mit 76 sind top. Das ist der Hitz, der Steffen, Stefanovic und der Samé. Ja, und wenn man die Rangliste von den Schweizer Teams anschaut, eben muss das mit Vorsicht geniessen. Ich glaube, die haben ihren Stand mal irgendeinmal mal bei den Transfer-Dings gehabt, also da ist ja noch einiges gegangen bei den Kadermutationen, das ist noch nicht in dieser Statistik drin, aber im Moment, also wenn man die Ranglisten anschaut, mit der besten Punktzahl ist IB klar erst, dann kommt Servette und als drittes kommt Lausanne.
Gut, ja.
Woher auch immer die Spieler haben, die so gut sind, wo eben gewisse ja schon wieder gegangen sind und gewisse noch dazugekommen sind. Und am Schluss, ja, die sieht es ein bisschen eher so aus, als wie man es würde erwarten. Jetzt sind nämlich Stade Lausanne, Uschi, GC und Yverdon.
Wobei eben auch Yverdon hat ja ein halbes Team noch dazu bekommen, wahrscheinlich, oder?
Genau, ja, und einfach spannend, oder, was das ausmacht. Und ja, sind ja wieder Statistiken dahinter gewesen und sagt nichts über den sportlichen Erfolg aus, aber ja, immer wieder spannend.
Voll, absolut.
Und du?
Ja, ich habe ein Spiel für Geschichtsbücher mitgebracht. Letzte Woche ist im österreichischen Cup hat Austria Salzburg gegen Red Bull Salzburg gespielt. Tönt auf den ersten Blick ja nicht so spektakulär, aber wenn man weiss, was Geschichte dahinter ist. Austria ist von Red Bull gekauft worden vor einigen Jahren und die haben sich dann überworfen gemeinsam. Vor allem eigentlich, weil die Mannschaftsfarben, die Vereinsfarben geändert worden sind in Red Bull-Farben. Und das hat natürlich vielen aus Austria nicht so gepasst. Natürlich auch alles rundum nicht so gepasst. Haben neu angefangen in der untersten Liga. Ich weiß nicht mehr, ob es 5., 6. oder 7. war. Ich weiß gar nicht mehr. Jetzt sind sie zumindest in der 3. Liga angekommen. Durch das können sie auch wieder im Cup mitspielen. Und haben jetzt zuerst mal gegen Red Bull gespielt, seit dem Aufeinandertreffen. Ist sehr, sehr stimmungsvoll gewesen. Die Austria-Fans sind so Stunden vor dem Match vor Ort gewesen. Ich habe nur erst gelesen, es hat noch ein Auto, hat noch die Einfahrt für einen Mannschaftsbus von Red Bull versperrt. Also es hätte schon noch ein paar so ein bisschen Kick als Scheinbein gegeben. Sportlich ist es ganz eine klare Sache gewesen, 4-0 für Salzburg. Aber ich glaube, rein von der sag von den B-Noten oder von den Noten, wenn es um die Stimmung gegangen ist, da haben die Austria-Fans klar gewonnen. Und ich glaube, das könnte vielleicht in Zukunft wieder ein spannendes Duell werden, wenn sich Austria noch ein bisschen nach oben bewegt.
Ja, schön, ja, dass die auf dem aufsteigenden Ast sind. Was ich mich immer noch ein bisschen frage, ist, und das ist so ein bisschen eine rhetorische Frage, wer hat damals dem Verkauf zugestimmt? Irgendjemand hat müssen das unterschreiben.
Ja,
auch mal so als Frage ist nichts raus.
Genau, genau. Dort müssen wir vielleicht auf die Person vielleicht auch noch hässig sein und nicht nur auf den Energy-Drink-Hersteller. Ja.
Aber hässig ist, glaube ich, ein gutes Stichwort.
Hässig ist ein gutes Stichwort. Kommen wir gerade zum Thema. Ja, wie im Intro schon angetönt, ist unser heutiges Thema, geht es um den FCB. Ihr denkt euch vielleicht, ey, wir reden doch schon jede Woche im Liga-Segment auch über Basel. Da habt ihr recht, aber die neuesten Entwicklungen haben uns dazu bewogen, dass die Vorkommnisse ein bisschen mehr Zeit benötigen und daher haben wir den FCB ins Themensegment verschoben oder befördert, verbannt. Ich weiss nicht genau, wie man dem sagen will, aber eins von denen, man kann sich auswählen, wie man will. Ja, in den letzten paar Saisons war immer der Fabio, unser Basel-Korrespondent, gewesen. Er hat ja dort gewohnt und hat den Puls können direkt aufnehmen.
Bis er entlohnt worden ist.
Ja, genau. Und jetzt bist ja du Fußballerisch einfach am Erfolg nachgezögelt. Das ist natürlich ganz billig. Und
Modefans halt, oder?
Modefan, richtig, genau. Und ich habe dort gedacht, ein Berner und ein Luzerner über FCB reden, das macht doch irgendwie wenig Sinn. Und dann laden wir doch jemanden ein, wo sich damit auskennt, wo aktuell wahrscheinlich ein bisschen mitleidet, wo das hautnah miterlebt. Und darum haben wir den Patrice vom Innendruck-Podcast, die uns länger schon zulassen haben, auch schon ihn dürfen hören. Herzlich willkommen bei uns am Stammtisch.
Danke schon vielmals und alle zusammen.
Ja, das Hallo auch von meiner Seite.
Genau, natürlich. Ja gut, eben, wir haben es gesagt, Patrice, das Thema ist ein grosses, der FCB. Wir haben vor 3 Jahren, glaube ich, schon mal miteinander eine Aufnahme gehabt. Da sind wir alle miteinander unisonos klar gewesen, ja gut, das ist jetzt ein Bass, da geht es wieder rauf. Da haben wir, glaube ich, vor 2 Jahren noch einmal oder einem Jahr, ich weiß gar nicht mehr, einen Austausch gehabt. Da sind wir immer noch gleicher Meinung gewesen und jetzt haben wir die grössten Talente im Land, viele von Europa, die von Europa gejagt werden bei euch. Aber ihr steckt ihre Krisen und ja, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen und die Fragen angehen, ja, wie ist so das Wohlbefinden oder dein Seelenzustand aktuell?
Ganz ehrlich, es ist, ich glaube, wirklich mittlerweile schwierig in Worte zu fassen, weil man doch irgendwie, oder ich versuche immer wieder, oder habe versucht immer wieder, vor allem im Podcast, ein bisschen pragmatisch zu sein, versuche ein bisschen Geduld zu haben mit diesen ganzen Vorkommnissen und ich habe immer versucht, habe jetzt die Mannschaft in Pflicht zu nehmen. Wir sind immer ein bisschen zu viele Ausreden gewesen, halt so allgemein. Und mittlerweile muss ich einfach sagen, das reicht nicht mehr. Mittlerweile habe ich Mitleid mit dem Team, das auf dem Platz gestanden ist. Und dann muss ich mir selber sagen, dann stimmt ganz, ganz vieles nicht mehr, wenn es auch mir so geht.
Ja, ich glaube sogar, das Mitleid kommt ja sogar von weit aus der Schweiz rundum, oder? Also ich meine, eben, wir hätten eine gewisse Rivalität immer gehabt, irgendwie. Aber ja, wir gönnen das trotzdem keinem anderen Club. Irgendwie so ein so ein Chaos, das jetzt einfach ist. Und wir hätten ja gemeint, mit dem David Degen, sei natürlich der Retter gewesen von Zentrikus. Ich weiss jetzt nicht, wie das aussieht nach ein paar Jahren Erfahrung.
Nein, das ist schon meiner Meinung nach und da sind schon noch viele der Meinung, das ist schon immer noch. Also er hat uns damals gerettet und er hat auch jetzt den Verein finanziell, das macht er gut, also saniert auf welche Art auch immer. Da hört man halt auch immer mehr jetzt trotzdem von Mitarbeitern und von ehemaligen Mitarbeitern und von sehr vielen Leuten, die uns auch kontaktieren, also die sehr viele Medien kontaktieren, die bei uns als Podcast oder die ganze Bubble in Basel rund um den FCB auch kontaktiert und auch ein bisschen auf Missstände versucht hinzuweisen, wie viele Einzelteile und nicht funktionieren im Hintergrund oder halt einfach, dass ein bisschen zu Tod gespart wird. Und ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie mal noch einmal geschafft hat, wo man sagt, man spart. Wir immer im Jobbeispiel, ist immer die IT gewesen, wo man gerne gespart hat, bis man sie gebraucht hat. Und dann merkt man, die haben doch ihren Sinn gehabt, die paar Dudes, die da immer rumgelaufen sind und Kaffee getrunken haben. Und das ist irgendwie, ich glaube, beim FCB so zum ganz hinten anfangen. Ich glaube, im Hintergrund fehlen da mittlerweile viele Leute. Oder es ist so ein bisschen eine Unzufriedenheit da, die immer grösser wird. Und die hat am Schluss der Dave Degen zu verantworten. Oder, ja klar, nein, er muss sparen, wissen wir. Aber dort hinten, das alles, das stimmt einfach nicht vom Dave Degen aus. Und in das ganze andere bin ich im Moment eher so ein bisschen auf dem Heiko Vogel, das Sportliche halt, oder der Sportchef, oder das ganze Theater, sage ich jetzt einmal, ist nicht 100% Dave Degen.
Mhm. Aber also, nur eine Frage schnell, ist das denn, wenn man die letzte Saison anschaut, ist das sportlich okay gewesen? Also man hat in der Conference League für Furore gesorgt, in der Liga okay, ist es nicht wahnsinnig gut gelaufen, hat man denn da einfach über dem Verhältnis gelebt? Oder?
Also eben, Conference League ist, da hat man sich, wie gesagt, können zusammenreissen, und ich finde auch, man sollte den Erfolg nicht kleinreden. Man sieht auch jetzt wieder die anderen Schweizer da chancenlos, selbst in einer Gruppenphase. Also es ist nicht nichts gewesen, und man war auch noch in einem Göpp-Halbfinale gewesen, wo man dann auswärts, glaube ich, auf IB trifft. Also da war schon, die Saison ist nicht so schlecht gewesen. Klar, der fünfte Platz, ja. Yeah. Aber, ja, die Spieler haben wir ein paar rausgebracht, oder, die sich massiv verbessert haben. Also da ist einiges Positives gelaufen, meiner Meinung nach, aber
die positive Entwicklung, die du ansprichst von diesen Spielern. Jetzt ist ja wieder der Heiko Vogel, jetzt wieder Trainer. Und er war ja letzte Saison eigentlich auch Trainer gewesen, wo dann schlussendlich, ja, nicht die ganze Zeit, aber auch. Und wer hat denn die Spieler sportlich besser gemacht? Und wo ist da jetzt die Person, oder das?
Ich glaube, das ist schon das gesamte Apparat hinter dran mit Trainer, Co-Trainer. Und der Vogel hat sicher seinen Teil da dran, alle am Schluss. Man hat da sicher gute Spieler geholt. Man sieht den Doi am Duni und so, wo man am Anfang da auch gesagt hat, mein Gott, die bringen uns nicht weiter. Und eben knapp ein Jahr später verkauft man sie für 20 Millionen. Das ist ja immer noch ein Wahnsinn für Schweizer Verhältnisse. Aber was du sagst, die Unruhe auf dem Platz haben wir ja ab Heiko Vogel vor allem massiv wieder gehabt. Rote Karten nach und nach, der Vogel, was sich nicht im Griff hat auf der Bank. Und auch viele so Sachen halt, wo die Spieler immer wieder verunsichert haben. Dann sind viele wirklich froh gewesen, dass der Vogel jetzt sagt, okay, er macht jetzt Sportchef und fertig. Und da ist auch viel Kritik gekommen über verspätete Transfers. Aber auch da habe ich halt wieder gesagt, hey, das ist halt der Scheiß wieder in der Schweiz, oder? Du kannst nicht Kohlen ausgeben, oder als FCB, du kannst nicht Kohlen ausgeben und Spieler holen für 3-4 Millionen, wenn du nichts auf dem Konto hast. Also zuerst mal müssen die Spieler weg und dann musst du zuerst mal noch die ganzen Verhandlungen nochmal führen. Braucht alles Zeit. Dann hat man irgendwie gesagt, man gibt denen Leuten Zeit. Man gibt vor allem mit dem Trainer Zeit oder mit dem ganzen Konstrukt. Und ich habe das Gefühl gehabt, auch die Fans sind sehr, sehr, sehr ruhig geblieben. Trotz katastrophalen Auftritt schon von Anfang Saison. Und eben dann sehr, sehr viele Stimmen gesehen, so quasi, es braucht halt Zeit. Der Schulle, der Trainer, der braucht Zeit, bis da etwas funktioniert. Und dann halt, ich greife jetzt wieder ein bisschen vor in der Folge, aber dann kommt eben wirklich die Entlassung vom Trainer, wo glaube ich, die meisten sehen, dass da der Heiko Vogel dahinter ist, was sich, glaube ich, als Sportchef gar nicht so wohl fühlt. Er fühlt sich wohl auf dem Trainerposten. Und da haben wirklich einige schon letzte Saison gesagt, er will eben der Trainer werden. Und ich habe gedacht, also man kann ja Menschen misstrauen, aber man muss jetzt nicht völlig alles irgendwie übertreiben. Und dann passiert das tatsächlich, jetzt hockt wieder der Heiko Vogel auf der Trainerbank gegen Uschi. Und da habe ich nochmal, ich habe gestern nochmal oder vorgestern eine spontane Episode rausgelassen, wo ich einfach allein geredet habe, wo ich einfach gesagt habe, hey, Gedanken sammeln ein bisschen. Es tönt nicht gut, aber jeder, der den Match gegen Iver hier gesehen hat, weiss, da stimmt etwas nicht. Also ist es vielleicht halt doch der Trainer, dass Spieler nicht Bock haben mit dem Schulz, dass da falsch trainiert worden ist, ich weiss es auch nicht. Also, wenn es jetzt eine Reaktion gibt, dann hat der Vogel ja vielleicht nochmal eine Chance verdient. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt gestern, dann kommt ein Match, wo ja, das ist schon Slapstick-Comedy. Das ist schon, das hat nichts mehr mit Fußball zu tun. Das ist ja ein Wahnsinn, was wir da gesehen haben.
Ja. Aber hat der Vogel letzte Saison nicht gesagt, er will gar nicht mehr Trainer sein, sondern Sportchef-Aufgabe?
Mehr als deutlich. Ich glaube, er hat es sogar versprochen.
Und das ist auch, oder, wenn man das so anschaut, so Aussagen, das finde ich auch speziell. Man sagt auch, man hat ja vor der Saison gesagt, man wird 90% vom Kader zusammenhalten. Also fragt man sich schon, die Aussagen, wieso macht man so öffentliche Aussagen, wenn es dann hinten dran nicht stimmt? Also Glaubwürdigkeit vom Verein. Ja gut, in dieser Situation, wenn es sportlich nicht läuft, dann fliegt er das einfach um
die Tore. Aber die ist also auf null. Und mit uns vor allem, sie haben eigentlich sehr wenig kommuniziert, die beiden, schon seit längerer Zeit, das sehr wenig Interviews. Und wenn dann mal eins gekommen ist, dann fliegt dann alles um die Tore, weil einfach am Schluss jede Aussage nicht viel wert ist. Und das ist natürlich, Kommunikation ist ein Debakel am Schluss. Du kannst ja das alles irgendwie erklären. Ich finde, bis gestern, oder sagen wir, bis zur Trainerentlassung, finde ich, kann man alles erklären. Also ganz einfach, man hat Geld gebraucht, man hat Spieler verkauft, Man hat Zeit gebraucht, bis die Neuen gekommen sind. Die brauchen wieder Zeit. Locker bleiben. Das kannst du theoretisch erklären. Und was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ganz viele Leute sagen, wir haben 30 Millionen ausgegeben für neue Spieler. Aber ich finde die Rechnung jetzt einfach, weil eigentlich haben wir 15 Millionen verdient. Also wir haben ja eine Minusbilanz am Schluss. Wir haben nicht 30, klar haben wir 30 für 30 Millionen Spieler gekauft, aber wir haben eine komplett neue Mannschaft gebraucht. Mhm. Wir haben nicht 30 Millionen in ein bestehendes Konstrukt investiert. Also,
ja, klar, es hätte wahrscheinlich ein riesen Team, wenn Juni und alle noch da wären, plus 30 Millionen ausgeben. Was mich ganz, ganz fest gestört hat, also du hast gesagt, eben, der Match gegen Iverdo, der hat mich mega baff zurückgelassen. Also wirklich kein Zweikampf gewonnen, ganz komische Fehler von Spielern, wo das sonst auch nicht passiert, dunkt es mich.
Also Fabian Frey hat, ich habe zwei verschiedene Statistikportale angeschaut. Ich glaube, er hat einen Zweikampf geführt in 60 Minuten. Und das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich selber nie erlebt, dass man Fußballplatz, auch wenn ich irgendwie keine Ahnung, wo gespielt habe. Das geht ja gar nicht. Ja. Und dort habe ich gedacht, gegen Iverdo, und ich glaube, das ist Vogel, Däge und Konsorten gleich gegangen. Da läuft etwas schief. Da läuft grundsätzlich etwas schief. Und das ist das Feeling gesehen, wie gegen Winterthur damals, das 6-2 daheim im Sforza. Du hast gewusst, das hat ja nichts mehr mit der Einstellung zu tun oder mit dem Anspruch oder mit «Wir haben uns noch nicht gefunden» oder «Da ist irgendein Doppelpass, der nicht ganz funktioniert». Das hat ja mit dem nichts zu tun, nichts. Das ist einfach Verweigerung von Fußballspielen, vom Elementaren, von Kämpfen, von Drago, von, keine Ahnung, der Ballwelle und sich nicht verstecken. Es ist
absolut, aber was ich dann nicht ganz verstanden habe, ich habe das Spiel unter der Woche gegen Luzern gesehen und mich dunkt aus Luzern-Sicht ein glücklicher Punkt. Aus dem Grund, aber nicht wieso, dass Luzern irgendwie den glücklich geholt hat, einfach irgendwie mit einem Glücksgoal, sondern eigentlich, also Basel hat die 3 Punkte einfach vergeben. Sie sind immer besser gewesen, das ganze Spiel lang, und Luzern hat eigentlich 2 Chancen gehabt, wo nachher statistisch aussieht, das hätten sie mehr expected goals oder was auch immer gehabt. Aber grundsätzlich hat mich das Spiel, muss eigentlich, wenn das Spiel 10-mal 1-1 gespielt wird, wird 9-mal Basel gewinnen und eines gibt es wahrscheinlich ein Unentschieden.
Also mir hat es einfach gedacht, dass Luzern, wenn sie ein bisschen mal Gas gegeben hätten, wäre unsere sofort verunsichert gewesen. Das ist Luzern nicht gelungen. Erstaunlicherweise habe ich fast gedacht. Am Schluss bin ich dann trotzdem froh gewesen, haben sie noch die Verletzung drin gehabt. Weil ich habe das Gefühl, wenn Luzern noch mal gedruckt hat, die letzten 5 Minuten, wäre es noch mal gefährlich geworden für den FCB. Ja. Aber ja, das ist das, was viele gesehen haben, dass es nicht so schlecht gewesen ist aus FCB-Sicht. Da hat man gedacht, okay, 1-1, und bei uns im Freundeskreis bist du mittlerweile mit wenig zufrieden, wo ich gesagt habe, hey, auf dem kann man mal aufbauen, das ist jetzt mal ein Schritt. Und dann ist du musst ja gegen Luzern gewinnen daheim und so. Dann gesagt, jo, unter den Umständen nehme ich jetzt den Punkt einmal. Und dann gewünscht gegen Uschi, und dann sieht die Welt ja vielleicht schon wieder ein bisschen besser aus. Und ich bin auch davon überzeugt, dass man gegen Uschi gewonnen hat unter dem Timo Schulz.
Genau, das habe ich eigentlich auswählen, oder? Ich finde den Zeitpunkt so unglücklich, dass du dort einen Trainer absagst, wenn du gegen Letzte spielst, irgendwie, dass du halt einfach sagst, dort könnt ihr vielleicht ja wirklich noch gewinnen. Und eben für mich war irgendwie klar gewesen, ja, die gewinnen 2-0. Ja. Nachher ist man wieder so durchschnittlich, und dann kann man vielleicht noch einmal ein bisschen durchschnaufen, hat man keine englische Woche mehr. Aber nachher Chance. Hat man natürlich jetzt wieder die Ausrede, oder? Dass man sagt, ja, der Vogel hat jetzt einen Tag zum Vorbereiten gehabt. Das hat mich dann mega genervt. Und ich dachte, ja, aber das ist ein ausgemachtes Problem. Das ist jetzt nicht,
der Vogel hat die Mannschaft zusammengestellt, hat er selber die Entscheidung getroffen, zu dem Zeitpunkt zu entlassen. Und für mich ist auch ganz klar, du musst doch dem Schulz zumindest noch eben gegen eine schlechte Mannschaft, sage ich jetzt mal, es tut mir zwar in der Saison wirklich keine Mannschaft richtig schlecht, außer vielleicht GC, können wir diskutieren. Und auch die kommen noch. Aber da hättest du müssen gehen. Und wenn du dort verlierst, oder den Auftritt siehst wie heute, 3-0 verlierst daheim, dann diskutiert keiner mehr in der ganzen Schweiz, dass der Schulz muss gehen. Also es gibt vielleicht noch Diskussionen, dass trotzdem Vogel und Däge schuld sind am Ganzen. Aber dann musst du ihn schicken. Und dann ist es auch, dann hat es den Geschmack nicht, den komischen Nachgeschmack von irgendwie, hat man jetzt wieder überreagiert? Oder was ist denn das Problem? Mir hat irgendjemand geschrieben, der will anonym bleiben. Im Hintergrund eine ganz komische Message habe ich gekriegt, weil ich mich irgendwie hat noch müssen anmelden zuerst, per Passwort, ganz schräg gewesen. Am Schluss haben wir telefoniert. Und da hat mir so ein bisschen gesagt, das Training sei nicht gut gewesen. Unter dem Schulz, die Mannschaft sei nicht fit, die mögen gar nicht. Wir haben in dieser Vorbereitung ganz viele Sachen erkannt, die schlecht sind. ich weiß auch nicht, wie tief die Person, die mir das gesagt hat, drinnen ist im Ganzen, wie FCB noch, das habe ich nicht herausfinden oder ich glaube, es ist eher auch ein Fan, es ist keiner aus dem direkten Umfeld, der das einfach ein bisschen beobachtet hat. Und das kann natürlich schon sein, dass der Trainer Schulz auch überfordert war jetzt, dass das Tage und Co. relativ früh erkannt haben und natürlich auch gewusst haben, wie willst du jetzt reagieren? Sie haben mit ihm geredet, sie haben x-mal Gespräche gesucht anscheinend. Am Schluss der Vogel eben sogar noch auf der Bank gehockt. Also anscheinend sind ja da gewisse Alarmzeichen da gewesen. Und jetzt, sobald ich das sage, merke ich wieder, es tönt ja wieder, als würde ich jemanden einen Schutz nehmen, einen Vogel oder einen Degen. So ein bisschen. Weil es hat einen Grund gegeben. Und das ist das, ich versuche immer zu verstehen, wie ein Mensch funktioniert und wieso man so Sachen macht. Also es hat vielleicht Gründe gehabt. Ich meine, die zwei sind ja nicht einfach wahnsinnige.
Nein, natürlich
der
nicht.
Der Gossa, sag jetzt mal zum Beispiel, der Gossa, der ist ja einfach, der ist ja
noch ein anderer. Der hat auch Gründe, glaube ich, im Fall.
Ja, der hat natürlich auch Gründe, aber wenn du es einfach seit 10 Jahren machst, dann musst du irgendwann einmal
gut nicht mehr. Reflektieren
wäre vielleicht ja, lernresistent, oder, auf eine Art und Weise.
Aber das ist so, und das sind leider, glaube ich, die, also vor allem der Vogel, glaube ich, leider auch, der Tage, dem ihm traue ich es jetzt noch zu lernen, aber ja, es ist
gut, eben, wenn Wahnsinn. Du sagst, eben, wenn das natürlich so, wie du sagst, wenn du mit dir selber ausgemacht hast und denkst, du ist vielleicht nicht der Richtige, dann ist genau dann der richtige Zeitpunkt, um den Trainer zu schicken, wahrscheinlich, oder? Und dann nicht nur ein Spiel geben. Wahrscheinlich ist das wieder eine Sache von der Kommunikation, oder?
Aber hätte man doch die Länderspielpause können nutzen, wenn man das schon gewusst hätte, dass die Trainings schlecht sind. Also, für mich ist es einfach wieder eine Ausrede.
Es ist eine Ausrede wohl. Ja. Es ist wohl auch wieder etwas, ein Teil. Ob das wirklich so dramatisch ist, weiß ich nicht. Wenn man die Spieler anschaut, hat man das Gefühl, ja, die haben keine Ahnung. Die sind, ich kann es gar nicht sagen, die nehmen Schlaftabletten vor dem Spiel. Und ich möchte ja auch nicht mehr immer Vierungsspieler kritisieren, macht das ständig. Aber ich habe gestern wieder ein bisschen auf Fabian Frey geschaut, dass der hat gegen den Trainer, gegen den Vorstand, gegen was immer gespielt. Das ist ja, der hat ja 3-Meter-Pass, hat er über die eigenen Spieler drüber gechippt. Also das habe ich ja noch nie gesehen von einem Fabian Frey, der eigentlich so gut ist am Ball. Nicht mitlaufen, es verstecken. Also ich weiss nicht, ob man sich heute noch anbietet im modernen Fußball, so die berühmten Dreieckchen, aber die habe ich nicht einmal gesehen. Also es ist einfach, man hat sich immer hinter dem Gegner gestellt. Und wir reden von Stade Lausanne Uschi, wo zwei Gästefans ins Jockeli gebracht haben. Und ja, es ist peinlich eigentlich schon fast. Es ist auch schwierig, weil ich sehe eine Liga, wo das ja sehr spannend ist und sehr ausgeglichen und eigentlich Freude macht. Und dann gibt es da einen Strich, eine Trennung und das ist gefühlt für den FCB im Moment schon gar nicht erreichbar, ehrlich gesagt. Mhm. Obwohl ich immer noch sage, die Spieler, die Einzelnen, die merkst du ja schon immer wieder, dass die nicht so schlecht sind.
Aber wir schnell die Kaderzusammenstellung, wenn man die anschaut. Also, wir haben uns auch gedacht, haben Mo Dräger geholt, super, jetzt haben wir wieder eine Persönlichkeit, weil das ist in Luzern, wo Luzern in der Abstiegsspirale war, ist er gekommen und hat wie zusammen, du hast gemerkt auf dem Platz, da geht etwas, der versucht, die zusammenzuhaben. Ja. Ich glaube, von der Kaderzusammenstellung wäre es schon nicht schlecht. Du hast gewisse Routinen, du hast aber auch viele Junge. Und eben, also man sieht es von außen nicht wirklich, was jetzt genau das Problem ist.
Und das sehe ich genauso. Und das hat mich auch so massiv kritisiert, letztes Jahr vor allem. Klar, Red Bull hat das Gegenteil bewiesen, dass man auch mit 19-Jährigen kann sehr erfolgreich sein. Das war das Hauptthema immer. Und was du sagst, zum Beispiel Mo Dräger, der steht in den Interviews nach Ivo da und sagt, was Sache ist und macht das top und wirkt auch als sehr reifer, gestandener, positiver Spieler. Auf dem Platz hat er es jetzt noch nicht so können zeigen, obwohl der Start ist stark gegen Uschi.
Offensichtlich ist er nicht so schlecht, irgendwie defensiv klappt das nicht so ganz.
Das Gegenteil ist auf der anderen Seite mit dem Dominik Schmid, der ja auch ein Routinier ist, der gegen Führer jetzt, also gestern, es hat mir wirklich leid getan. Ich habe den Bub schon ein paar Mal gesehen, shooten, und auch bei GC, und er hat den Captain Binder am Arm gehabt und hat eine Mannschaft angeführt, und gestern ist es gesehen, wie wenn ich wirklich, wenn ich so einen breiten Fußballgang schaue, und da ist einer, der irgendwie zurückkommt aus einer 2-Jahres-Verletzung und einfach merkst, einfach shit, der ist noch nicht bereit, den müssen wir, glaube ich, nochmal rausnehmen. Und es ist bei jedem einzelnen Spieler ist das Gefühl da gewesen.
Ja, das verunsichert auch alle. Ja. Also da habe ich ein bisschen das Gefühl. Ich meine, Komas, wo ich das Gefühl habe, der ist ja brutal stark. Ich meine, gestern wieder zwei Böcke, wo ich denke, so, also, woher kommt das?
Also man kann dort noch weitergehen, eben, obwohl das jüngere Spieler sind, ob das ein Vega ist, wo Stockfehler macht, wo er eigentlich nicht kann überhaupt, also wo er muss einen Ball annehmen können, oder halt auch ein Barry, wo, weiß auch nicht, wenn er aufs Goal schießt und er geht zum Einwurf gegen Luzern, dann hat mir schon fast ein bisschen leid da.
Also letztes Jahr in der belgischen zweiten Liga, wie viele Töpfe geschossen? 20.
Also. Ja. Das Selbstvertrauen, das ist ganz viel. Also da der Bari ist, der ist jetzt einer von denen, wo der so gebaut ist, dass es sehr unglücklich aussieht, wo aber extrem viel Einsatz zeigt. Aber ich finde, der Bari, der geht, oder hat am Anfang viel abgenommen, mittlerweile nehmen wirklich, glaube ich, auch viel den Schutz, weil so viele andere auch nicht funktionieren. Mhm. Das Gesamtding, ich glaube, du kannst nicht einmal mit Spieler, mit uns hat der Hitze im Moment irgendwie nicht unantastbar, jetzt habe ich gestern auch noch ein bisschen mit Remka angelegt, auch mit einer Einzelperson, ich glaube, die Hand wollte schütteln und so. Es ist einfach, es läuft so viel gerade in die Hose. Es ist eine Abwärtsspirale, wo ich oder wir in Basel gerade nicht wissen, wie die aufzuhalten ist. Ich habe gestern auf Eindruck eine Umfrage gemacht. Jetzt haben, glaube ich, über 85% gesagt, dass mindestens einer von diesen beiden Tagen Vogel muss gehen. Und das ist dann schon recht repräsentativ. Da sind ein paar Leute, die aber mitmachen.
Was wenn die Person weg ist? Das war meine Frage, was kommt denn? Also, und was würde es denn besser machen?
Eben, das ist, ich glaube, auf der gefühlt von außen, und ich weiß nicht, wie das die Mannschaft sieht. Ich habe keinen Draht zur Mannschaft oder ich rede mit keinem persönlich von der Mannschaft. Wenn die Mannschaft mir würde sagen, wir finden den Heiko Vogel gut als Trainer, dann kann man weitermachen. Könnte man so weitermachen. Könnte ich mir vorstellen, dann wartest du jetzt halt nochmal 3-4 Matches, wie das aussieht. Gibt es eine Verbesserung? Funktioniert die Mannschaft wieder? Einigermaßen. Okay, dann müssen wir mal ruhig bleiben. Aber wenn ich auch noch etwas hören würde, das in der Mannschaft, das Gefühl, das ich auch habe, dass die auch keinen Bock haben auf den Heiko Vogel, dann ist er einfach der, der muss gehen. Er ist jetzt Sportchef gewesen. Okay, ich kann sagen, erfüllt von mir aus. Er hat wieder Trainer sein und also schlechter erfüllen als das gestern. Kannst du ja nicht. Das ist für mich ein Armutszeugnis gewesen, auch wenn es nur ein Match ist. Aber er hat ja nie gesagt, er hat ja selber gesagt, er sei nicht der beste Trainer. Darum haben sie einen geholt.
Mhm. Und hat aber das müssen Ganze wir ihm jetzt ironischerweise nicht einfach Zeit geben und geduldig sein? Das ist ja das, was man mit Schulz gesagt hat. Man müsste jetzt doch vielleicht ein bisschen mehr Geduld haben. Dann müssen wir das im Vogel jetzt auch haben. Also,
jo, eben, ich sage, gestern war mir klar, raus, fliegen. Ja. Vogel, heute Morgen habe ich es noch gleich gesehen. Ich bin, glaube ich, ähnlich emotional gesehen wie der Zubi im Blue Studio. Ja. Wo einfach, der Zubi weiss natürlich auch mehr als mir. Der war auch mal im Gespräch als Sportchef beim FCB. Der sieht auch ein bisschen dahinter und ich glaube, er weiss natürlich auch von den Spielern, dass der Zeugs nicht funktioniert, würde er nicht so reagieren. Ich nehme an. sorry, da kommt der Husten wieder zurück. Wie das neu wird aussehen, wer sollte ich als Trainer übernehmen? Keine Ahnung. Wer das so dumm sein? Keine Ahnung. Es, meiner Meinung nach sollte es ein Schweizer sein.
Also, die Aussage von der Pressekonferenz, wo er sagt, ja, es ist schwierig, Trainer im FCB zu sein. Ich meine, ein Bewerbungsschreiben tönt anders, wenn man auf der Suche ist nach einem neuen Trainer.
Mit so einem Sportchef und Präsident ist es schwierig, ja?
Ja, es ist Tatsache. Aber ich finde einfach die Aussage dann so, wieso macht man so etwas?
Also, ja, aber er ist ja selber quasi. Er ist ja selber der. Also, weißt du, es ist schon.
Ja, das ist ein bisschen schizophren irgendwie. Also, ich habe noch einen Punkt auf der Liste, wo ich jetzt nicht so einschätzen kann. Das kannst du besser beantworten. Darum haben wir dich ja auch da. Wie ist das von Fanseite her mit Identifikation mit der Mannschaft? Oder? Also ich meine, klar, du hast einen Tauli, du hast einen Frey sicher auch. Aber ich meine, bös gesagt, ist zwar ein böser Diss mit, es sieht ein bisschen aus wie das Chelsea von der Schweiz irgendwie, oder? Dass man mega talentierte Spieler halt. Eben, ich spiele genauso Football-Manager, genauso wie Basel das macht, mit mega viel Geld, das ich umsetze. Ich persönlich hatte recht Mühe damit. Klar, man muss jetzt sagen, dieses Jahr hat es weniger Leihspieler. Du musst nicht dich in einen Leihspieler verlieben und weisst, in einem Jahr ist er wieder weg. Vielleicht sind sie weg, aber er gibt wenn schon Geld.
Genau.
Wie fühlt sich das aktuell an mit dem Team?
Also klar, ist jetzt schwierig, nach so Auftritt das zu sagen, aber ich finde gewisse, also ich habe jetzt das Gefühl, die gekommen sind, die sind schon, die könnten schon Identifikation stiften. Jovanovic im Sturm, der Träger als Person, auch der Hitz hat eigentlich das Potenzial, der Komas, Tauli wird geliebt von der Kurve, das ist ja so, hat sonst schon mittlerweile viel Kritiker gehabt, jetzt tut mir mehr der Fabian Frey, der mehr Kritik hat, weil viele nicht verstehen, wieso der Frey spielt statt der Chaka, weil ich im Moment sehe ich auch den Tauli viel stärker. Ich habe jetzt beide Matches mit Fabian Frey geschaut, das war Iwo und Uschi gesehen. Das sind die schlechtesten gesehen. Mit dem Tauli hat das sehr viel besser ausgesehen gegen Luzern. ja, Identifikation am Schluss. Ich habe Ende letzte Saison zum Beispiel am Duni, da bin ich vielleicht auch allein, aber ich finde, so ein Spieler, ein Junge, wo alles gibt, wo ein guter Typ ist, da hast du meine Liebe sehr schnell. Ja. Ich habe auch einen Ndoye, der meiner Meinung nach immer alles geht. Das sehen einige Kollegen ein bisschen anders, weil er einem so ein bisschen die Hand verworfen hat und so, aber eigentlich ist er der einzige Anfangssaison, der richtig gegangen ist, wo in Zweikampf ist, wo x-mal gefällt worden ist, gerade gegen Kostanei. Und im Wissen, dass er auf Trago unterschreibt in den nächsten Tagen und sich dann so noch einwirft. Also es gibt immer wieder Identifikationsspieler, ob das wieder auf einem Niveau Marco Streller, Alex Frey, die gibt es irgendwie nicht mehr. Und die es jetzt wieder wären, wie eine Granit Xhaka, weiß ich auch nicht besser sozusagen. Er kommt nicht zurück zum FCB in der jetzigen Situation, ist für ihn undenkbar. Das finde ich auch wieder extrem unglücklich. Und zeigt ein bisschen, dass eben niemand da wäre, der das sinkende Schiff wird übernehmen, wenn das Schiff jetzt wirklich sinkt. Weil eben, ich habe es auch in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, haben viele gesagt, der Degen muss gehen. Und ich sage einfach, wer zur Hölle soll jetzt übernehmen? Da kommt jetzt irgendeiner um eine Ecke und ja, mit Fußballverstand, quasi ein Fußballpräsident, der etwas versteht, der auch noch Geld hat.
Eben, ich wollte sagen, wo noch das Portemonnaie auftut.
Eben, wo noch das Netzwerk hat, zur Verbindung zu den Fans. Also ja, wir können gerne den Bernie Häusler nochmal anfragen oder schauen, ob er noch einen Bruder hat, aber die Person gibt es ja gar nicht. Das ist unrealistisch. Und darum sage ich, Dave Degen ist gut beraten, zum wirklich einmal sich einfach wirklich ein Team aus Profis zusammenzustellen. Und wirklich, ich sehe auch, der Dave Degen könnte von mir aus sogar Sportchef sein oder so etwas. Ich glaube, ich würde ihm die Rolle zutrauen, weil das Händchen für die Spieler, glaube ich, hätte er. Und mit uns sogar die Mischung wäre da in der Mannschaft, wie du auch gesagt hast, Fabio. So von außen betrachtet, so der Altersschnitt und all. Ich glaube, das sollte ja eigentlich passen. Aber es sind so viele andere Unstimmigkeiten, dass es einfach, dass es im Gesamten nicht funktioniert. Auf dem Platz.
Ja. Das ist das, was zählt.
Es ist so brutal. Und ich habe früher immer, eben, wenn du auf den FC Sion geschaut hast, hast du immer gedacht, du weißt ja, wieso das nicht funktioniert. Auch bei vielen anderen Vereinen. Oder bei GC jetzt lange Zeit. Oder auch beim FCZ immer. Hast du immer gedacht, ja. Die machen halt den Shit. Und bei uns läuft es einfach. Oder die 10 Jahre, wo wir so erfolgreich gewesen sind. Aber es braucht halt eben nicht so viel. Und wenn du in eine kleine Spirale kommst, wo Stress da ist, es funktioniert einfach nicht mehr. Es ist alles anders. Es ist, sobald du gegen Uschi musst ums Verrecken gewinnen, auch als Heiko Vogel, du bist gelähmt. Das ist ja logisch. Das kann ich ja dann schon verstehen. Es ist ganz, ganz schwierig zum verstehen. Und ja, es ist sehr schade, dass da nicht im Moment irgendein Dreikampf noch wäre mit, oder Vierkampf mit Luzern, mit einem starken FCZ und mit IB das Jahr, mit einem starken FCB. Könnte es oder wäre es eine richtig coole Liga. Jetzt sind wir halt unten drin und hoffen, dass wir das irgendwie überleben.
Ja, finde ich gerade so gut Switch zum Abschluss. Was ist deine Erwartung? Eben keine Doppelbelastung, Conference League, was sicher auch wehtut finanziell. Also das, was man jetzt eigentlich eingenommen hat, ja, verliert man jetzt natürlich ein bisschen, dass man zumindest eine Gruppenphase kann spielen. Das tut sicher weh finanziell. Aber was ist jetzt deine Erwartung? Ich glaube, man muss jetzt ja nicht unbedingt auf die letzten 2-3 Spiele schauen, sondern man muss ja auch realistisch sein. Es wird besser als das, was man in den letzten 2 Wochen gesehen hat. Klar, man spielt jetzt das nächste Spiel gegen IB.
Yes.
Aber genau das könnte so ein Spiel sein, wo wirklich irgendwie wird wieder alles kehren, oder? Wenn jetzt da plötzlich ein Sieg hinkommt. Das sind ja manchmal die kleinen Sachen, die du auch gesagt hast, die in die andere Richtung gehen, wo auch nach oben gehen können.
Und es ist nicht unmöglich, wenn man die letzten 2 Spiele von IB angeschaut hat, ist es nicht unmöglich. Also auch IB ist schlagbar, diese Saison.
Das ist das Perverse. Wir meinen eigentlich, wir in Basel sind nämlich nicht ganz bache, wenn du so Gedanken hast. Aber es ist eigentlich jeder Fußballfan so. Und ich zeige es jetzt. Es ist möglich, dass der FCB IB schlägt am nächsten Wochenende. Natürlich ist es möglich. Es ist auch möglich, dass wir 8-0 verlieren. Es ist genauso möglich. Und das ist...
Gut, dann haben es alle schon gewusst, oder? Dass wir 8-0 verlieren.
Genau. Aber das ist das Schöne. Und darum lieben wir ja den Sport ja alle. Es ist alles möglich. Und ich habe das schon so oft gesagt in den 4 Jahren Podcast. Es ist alles möglich. Aber was ich erwarte vom FCB ist trotzdem ganz klar, dass man sich für Europa qualifiziert. Also wenn ein FC Basel nicht in Top 6 kommt, dann hat man natürlich massivst versagt das Jahr. Wenn es tatsächlich richtig Abstiegskampf geht, dann mein Gott, ja, also im FCZ hat es ja anscheinend gut, um mal ein Jahr runterzugehen. Es gibt sicher nicht wenige in Basel, die auch sagen, es wäre eigentlich schön, mal wieder die Kernik, die Challenge League. Ich, Gott bewahre, es ist so hart gewesen, wieder aufgestiegen damals, das ist so schwer gewesen, das wird so unterschätzt teilweise, wie schwer das ist. Und ich glaube, das ist also das, was viele unterschätzen in der Super League. Das ist,
was alles kaputt geht, oder? Bei einem Abstieg. Also
was alles kaputt geht. Aber nicht nur bei einem Abstieg, sondern auch, wenn du einfach mal eine Base hast und die anderen richtig arbeiten. Ein FC Luzern, wie oft haben wir da schon belächelt? Ich glaube, in der ganzen Schweiz oder vor allem auch in Basel, wo du immer das Gefühl hast, es ist ein wirklich kleiner Verein. Und jetzt arbeiten die auf einmal gut. Jetzt sind die auf einmal, mischeln die doch ein bisschen mit. Klar, jetzt gegen Zürich haben sie auch ein bisschen alt ausgesehen. Aber dann schaue ich U21 Match von uns gegen Luzern und merkst, da kommt eine Truppe. Die haben U21 auch gespickt mit guten Spielern. Und
ein paar Basler noch dabei, oder?
Ja, eben. Ja, lieb, ja. Geholfen.
Da haben wir gut mitgeholfen. Ja, und das ist ja das so allgemein. Das ist schon, ich werde immer belächelt, oder früher bin ich immer belächelt worden und gesagt, hey, es wird schwer gegenüber da, auswärts. Und es wird schwer in Luzern oder gegen Luzern. Und jetzt merke ich langsam, jetzt zähle ich die halbe Liga auf, wenn ich das sage. Aber es ist einfach so. Es ist nicht, du musst immer auf 100% arbeiten oder leisten. Auch IB muss 100% geben. Innen länger haben wir die letzten 10 Minuten 100%, dann mache ich es ja einen. Aber ja, ein Selbstläufer ist die Liga nicht. Und darum sage ich jetzt mal, Platz 4 wird schwierig, Top 6 muss drinnen liegen, wenn wir mit dem Abstiegskampf zu tun haben, Ende Jahr oder sogar wirklich kurz davor sind abzusteigen, dann muss Dave Degen und Konsorten ganz, ganz schwer überlegen, wie es weitergeht. Ja. Und ich will nicht ausländische Investor eigentlich in Basel haben. Man muss einen Plan haben, wie das nachher wird funktionieren oder die Akzeptanz da haben, dass wir jetzt einfach auch einmal mittelgroße Club sind in der Schweiz. Und einmal froh sind, wenn wir uns für Conference League qualifizieren. Und wenn wir mal 8. oder 9. werden, ist das kein Weltuntergang. Aber es ist ein Weltuntergang. Weil
sonst ich kann jetzt sagen, so können wir jetzt nicht aufhören. Sagen wir, es wäre ein Weltuntergang. Also ich glaube immer, fast alle Teams haben den neuen Strich oder den alten Strich, den es jetzt wieder gibt, halt als Ziel. Weil man sieht, wie neu das Ganze zusammen ist. Und man muss einfach unter die ersten 6 kommen. Und dann ist ja extrem viel möglich, noch einmal, oder? Dass man sehr gut kann klettern kann, weil sich alle gegenseitig Punkte wegnehmen.
Genau.
Aber eben der 6. Platz ist, glaube ich, für einige Teams in dieser Liga wirklich so ein bisschen sehr begehrt.
Ja, ist massiv begehrt, aber ja, eben, es ist auch eine hohe Hürde in der 12er-Liga, muss ich sagen, mittlerweile. Am Anfang haben wir uns gedacht, so die 5-6 Teams sind eigentlich klar, die da hochgehen. Man hat so gedacht, ab Platz 6 gibt es dann so eine Lücke. Aber es ist brutal. Und eben, das sind noch Teams unten, die definitiv auch noch rauf wollen. Und keine Ahnung. Also, ich glaube, der Cut ist erst lang nach der Wintertransferperiode. Ja, ja. Also,
das ist schon nicht einmal ein Drittel gespielt, oder? Das sind ja 3 Spieltage, also 3 Quartale.
Also, da könnt ihr im Winter immer noch ein paar Touren drehen und auf dem Transfermarkt nochmal zuschlagen. Also,
hat euch aber auch schon nicht gut getan, letzte Saison, wo ihr irgendwie an einem Tag noch rasch aus meiner Sicht die Saison kaputt gemacht habt. Aber das ist ja jetzt ein bisschen früher passiert, auch wenn es, ich habe so ein noch etwas als Abschluss irgendwie gegen Luzern habe ich gesehen, 5 Spieler von denen, die in der Startelf gestanden sind bei Basel, sind erst 4 Wochen nach dem Training, also nach dem Saisonstart zu euch überhaupt gestoßen, oder? Das heisst, das sind 3-4 Spiele gewesen, die für euch anfangs gemacht haben, und mir rührt denen den Trainer raus, das ist das, wo...
Das geht nicht, und das hat man gesehen auf dem Platz, also wenn du noch beschäftigt bist mit Wohnungssuchen und das erste Mal in deinem Leben in eine Coop oder in einem Migros läufst und immer weißt, wo genau was, du hast mit solchen Problemen zu kämpfen, du weißt nicht, was ein Tremli ist, blöd gesagt, oder der Alltag, du gehst ins Training, du verstehst Spruch nicht, ich glaube, man unterschätzt das massiv, und dann den Trainer dafür verantwortlich zu machen, so schnell. Oh mein Gott. Also so schlecht sind wir dann die Auftritte auch nicht gewesen, dass man Punkte nicht da gewesen, ist klar. Sehr unglücklich teilweise gegen Lausanne, massiv in der Nachspielzeit noch das Goal. Also so schlecht, so ganz dramatisch schlecht ist es nicht gewesen, für das, dass man die ganze Mannschaft ausgewechselt hat. Außer gestern und mit Ansatz in Iverdor. Aber Iverdor muss man sagen, ja, gegen St. Gallen auch geschaut, die sind wirklich kein schlechtes Team.
Nein, die und daheim sehr, offensichtlich, oder?
Ja, einfach, die haben irgendwie einfach die unangenehm schnellen 3 vorne und hinten solidarische Kämpfe füreinander, was vielen anderen Teams einem fehlt, wenn sie unten drin stehen. Ja, die haben das. Ein Team mehr, das Top 6 will.
Ja,
Genau. Das wäre so ein schöner Übergang zu der Liga, die wir jetzt hier gerade kreiert haben.
Genau.
Ja, Liga hat ja ist auch stattgefunden am Wochenende. Vor allem hat es schon unter der Woche ein Spieltag gewesen. Kurz schnell für die, die es nicht mitbekommen haben. IB hat gegen St. Gallen verloren. In St. Gallen mit 2-1. Wieso, dass ich das so betone? Ganz lustig. St. Gallen hat bis jetzt 4 Heimspiele gehabt. Die haben sie alle 2-1 gewonnen. Liebe Tippfreunde, nächstes Spiel von St. Gallen, wenn sie daheim sind. Ein 2-1 lohnt sich.
Sag doch das vorher.
Ja, Zürich hat im Zürich Derby gewonnen gegen GC und Basel mit dem Unentschieden gegen Luzern. Mhm. Ja, was wir schon gehört haben, das hat dann dem Schulz den Job gekostet oder eben nicht, je nachdem, wie man so anschaut. Ja, Wochenende, eben. Es hat angefangen unter der Woche mit dem Derby. Jetzt hat es am Wochenende auch wieder eins gegeben, und zwar das Le Mans Derby zwischen Servette und Lausanne, wo man jetzt kann sagen, beide nicht so wahnsinnig in Form. Auch bei Servette haben wir sich ein bisschen gefragt, ja, hey, wie lange darf der Weiler dort noch weiter wursteln, kann man glaube ich sagen. Es hat am Anfang beide Seiten relativ viele Chancen gegeben. Gefährlicher ist es eigentlich eher auf der Lausanner Seite geworden. Der Custodio hat mal den Pfosten getroffen. Mhm. Ja, und dann die Spur ist ein bisschen höher in die 39. Minute. Also krass, der Sen hat 10 Meter Rückstand gegen einen Verteidiger, ich glaube, der Onguene ist es gewesen. Mhm. 10 Meter hinter ihm und kommt vor ihm am Ball und läuft ihm einfach davon. Ja, das dürfte in der Super League eigentlich auch nicht passieren. Seht ihr in der Mitte den Ilie und leitet dann weiter auf den Sanchez und steht 1-0. Und ich finde, verdient der Lausanne in dem Derby. Und es hat ein bisschen zu dem gepasst, was Servette in der letzten Zeit abspult. Und ich habe dann in der Pause gedacht, hey, also das, wenn das so weitergeht, wird es gewesen sein für einen Weiler. Aber nach der Pause hat der Weiler ein glückliches Handling gehabt, kann man glaube ich sagen. Er hat den Kutesa eingewechselt und mit dem hat er eigentlich das Spiel gedreht.
Ja.
Oder hast du was anderes gesehen?
Nein, ich glaube, ich kann da wenig dazu sagen. Also, eben, er hat ja dann sicher das 2-1 geschossen, aber er hat auch sonst viel Wirbelungs reingebracht, eben das, was in der ersten Halbzeit auf Lausanner Seite war. Ja. Definitiv.
Und der Pfosten noch geschossen, wo der Letizia klar hat, wo der Ablenker ist.
Genau.
Und eben in der 54. Minute dann das 1-1 Bedia auf den Stefanovic. Haben wir letztes Mal das Gefühl gehabt, er hat ein paar Chancen vergeben in den letzten paar Spielen. Jetzt hat er es besser gemacht. Vielleicht wird er gleich noch der Torschütze.
Ja, voll. Aber ich hätte es irgendwie ein bisschen ein krummes Ding irgendwie. Also weißt du, es ist jetzt nicht so wie also mit voller Power irgendwie ins Eck gehabt, sondern irgendwie hat er. Also nicht, dass er halbpark war, aber eben ist einfach. Ja, aber so muss auch die Goal zählen, eins.
Definitiv. Und 2 Minuten später kommt Desa dann gerade an allen Lausanner vorbei. Ein schöner Schuss.
Das war voll am Lauf, ey. Der ist ein riesen Hammer gewesen. Ja.
Ich glaube, der ist ein bisschen hässig gewesen.
Ja.
Wenn wir schon ein bisschen hässig
sind. Genau.
Dass er nicht von Anfang an verspielen durfte. Und man sieht auch wieder, eine Bank von Servette bei englischen Wochen halt auch durchrotiert. Und ja, kann man mal machen. Ich weiss nicht, ob es dem Weiler den Job gerettet hat. Wahrscheinlich schon. Jetzt sind ja wieder die nächste englische Woche, weil euer Servette euer Bay spielt. Bin gespannt, ob es jetzt.
Ob es Ludovic muss um seine Posten ein Angst haben, das weiss ich auch nicht. Ja, weil eben ist natürlich die zweite Halbzeit, ist wirklich gar nichts von Lausanne, muss man ganz ehrlich sagen. Das war wirklich nichts dumm.
Ja, und darum bleibt Lausanne unten in diesem Päckchen stecken und. Ja, mal schauen, wie es weitergeht mit Lausanne. Bisher sind wir auch gespannt. Mhm.
Genau, gleichzeitig soll es sein, hat noch Winterthur gegen Lugano gespielt auf der Schützenwiese. Und
Spiel von der schönen Lugano-Goal.
Ja, es hat gerade ein paar Goal in die Richtung gegeben und das hat dann. Wie man so schön sagt, die Anfangsphase hat mich eher so ein bisschen abtastend gedunkt, aber dann hat in der 22. Minute hat dann der Vladi mit einem Weitschuss das Score eröffnet von diesen 5 also, Goal.
Ja. Also vielleicht muss man noch die Vorarbeit von dem, das finde ich so geil, das ist etwas zum Zungen zerschnalzen.
Voll.
Klar, ist ein Fehler von Türkes in der Vorwärtsbewegung, aber nachher, das ist Tiki-Taka, oder? Ali Seda, Macek, der mit den Hacken so hinten spielt, Sabatini, gerade mit einem Pass und der findet über den. Klar, der Schuss kommt von weit, aber es ist rausgespielt. Hure geil.
Rausgespielt, wunderschön, definitiv. Eben, ja, du hast jetzt wirklich schöner rausgestrichen, das macht wirklich Sinn.
Das ist auch schwer zu verteidigen. Klar, der Feldpass von Türkes.
Ja, aber ganz am Anfang, genau. Ja, nachher ist es schwierig. Aber ich meine, es sieht natürlich schon aus, wenn nur die letzte Einstellung siehst, sieht es aus, dass der Stielhard keinen Druck auf den Ball kann geben, dass der Keller nicht top aussieht. Aber wie du gesagt hast, das vorher.
Und in dieser Geschwindigkeit
genau, ist noch gar nicht. Das hat den Grund, dass der Stielhard nicht dort steht. Aber genau, dann ist 1-0 gestanden. Und dann habe ich irgendwie so lang nichts irgendwie, wo einfach passiert ist. Und für mich ein bisschen wie aus dem Nichts eigentlich, dass als dann in der zweiten Halbzeit zum 1-1 gekommen ist, das hat mich ein bisschen, ja, hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Das war jetzt nicht irgendwie gerade auf dem Radar gewesen, aber dort hat der ganze Bein sich schön durchgesetzt. Schöne Flanke und der Burkhardt steht dort, dass er nur noch muss einnicken. Also, dass er hat
jetzt zweiter Pfosten.
Zweiter Pfosten, wieder allein. Es ist auch das Mal, nicht das letzte Mal. Ja, und der war 1-1 gewesen und hat mir gedacht, okay, das Spiel neu lanciert, Winterthur daheim. Nichts da, 2 Minuten ist gegangen, da hat der Marquez, oder Martin, wie man auch immer sagen ein Kabinettstückchen auspackt im Strafraum, jongliert und hat ihn über den Verteidiger und nachher eine Schuss in lange Ecke.
Boah. Man kann sagen, Lugano hat einen Swag aufgetragen, oder?
Ey, schnell, krass gewesen, was der gemacht hat. Also, habe ich selten gesehen, sollte unbedingt auch in der Superliga vielleicht nicht unbedingt passieren. Ja, und dann sind sie im Rollen gsi und dann hat 3 Minuten später hat der Mammut steht einfach ganz allein im 16er. Dann kann er sogar eine tolle Flanke vom Steffen abnehmen mit dem Kopf. Ja.
Notabene der Steffen in einem Dreifachwechsel eingewechselt wurde. Lugano hat
Mammut auch.
Der Luxus, die können den Botani, den Cellar und den Steffen im Dreierpäckchen einwechseln.
Ah, also stimmt, in dem Dreierpäckchen, genau. Der Mammut ist schon vorher eingewechselt worden. Also dort hat auch der Grocci Torti ein goldiges Händchen gehabt, kann man sagen.
Und krass, wenn man das kann, einfach ja, noch schnell die 3 bringen.
Genau, finde ich auch, ja, das, ja, auf jeden Fall. Und da ist auf der Bank noch irgendwie ein Babic natürlich irgendwie noch, wo vielleicht auch noch könnte drücken, aber ihn haben sie nicht gebraucht. Sie haben dann schon 3-1 geführt gehabt. Und dann hat man gedacht, ja, jetzt ist der Mist garettelt, wie man so schön sagt, in der Zentralschweiz wahrscheinlich. Und dann war auch wieder jemand hässig, wenn wir jetzt schon beim Thema hässig sind. Randy Schneider hat so einen Energieanfall gehabt und flankt dann in die Mitte und dort steht der Bus. Mich hat es gedacht, die Lugano-Verteidigung auch nicht mehr ganz so aktiv.
Ja, die sind,
genau. Und wenn man kurz auf die Statistiken schaut, alle Statistiken von dem Spiel sind extrem ausgeglichen gewesen. Klar, es war 3-2 gewesen, es war eine grosse Auseinandersetzung. Lugano war einfach besser gewesen, wenn es um defensive Aufgaben gegangen ist. Also, sie haben viel, viel mehr Bälle abgefangen und viel mehr Blocks angebracht, irgendwie, dass er den Ball blockt. Das hat vielleicht am Schluss das Spiel einfach am Schluss auch noch entschieden. Plus natürlich, wie du gesagt hast, auch ein bisschen die Kabinettstückchen.
Ja, genau. Und die spielerische Klasse, oder? Das war schon krass gewesen, dem zuzuschauen.
Ja,
ja. Ja, krass und schön und spektakulär zum Zuschauen.
Rasen.
Gehen wir zu GC gegen IB. Das einzige Schöne und das einzige Highlight ist eigentlich das Goal gewesen vom Iten.
Ja, ich habe mir voll nicht viel
geschrieben. Das Spiel so schlecht wie der Rasen, finde ich.
Es ist unterirdisch. Ich habe wirklich das Spiel geschaut und ich habe in dieser Zeit sehr viel Zeit gehabt, um andere Sachen vorzubereiten. Das ist wirklich unterstes Niveau gewesen. Ja.
Und ich meine, eben, dann hast du noch 5'000 Zuschauer im Stadion, was ja, für ein Spiel GC gegen IB auch nicht wirklich eine gute Affischen ist. Und GC, und das finde ich spannend, sie haben das in dieser Saison oft, dass sie zwar aktiver sind, sie haben, glaube ich, am Schluss auch wirklich viel mehr den Ball gehabt als IB. Gute Chancen, nicht sehr gute Chancen, sie, ein paar, wo sie denken, okay, aber das fehlt ihnen völlig der Killerinstinkt. Es will einfach irgendwie nicht. Und auch IB gar nicht IB-like. Also irgendwie hat man das Gefühl gehabt, die haben da.
IB hat eine grosse Chance gehabt am Schluss, oder? Also.
Ja, und das ist eine Flanke von Garcia, wer sonst.
Ja, ja.
Und ja, was die Iten dort in der Mitte macht. Er hat aber auch huere viel Platz und hätte ihn vielleicht sogar können anders annehmen. Ich weiß auch nicht genau.
Hey, aber es ist das zweite Mal, oder? Es ist doch das zweite Mal. Schon letzte Woche hat einer so ein Goal geschossen. Das ist, glaube ich, bei Iver da gewesen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, mit so Hacke, Osserist, was auch immer. Ist
in Mode sein in der Super League und ja, wenn er so das spielentscheidende Goal ist, ja.
Ja, gut, aber wie gesagt, du hast ja angesprochen, die 2 Innenverteidiger stehen einfach auch wirklich
dann. Übrigens nicht der Seko gewesen, Adi, weil er im Mittelfeld gespielt hat.
Ja, genau, aber sie haben eigentlich zuvor noch wenige Fehler machen und ja, er ist nicht erst schuld gewesen, muss man wirklich sagen.
Und dann ist das passiert, was in der letzten Zeit auch immer passiert, was ich mich tausendmal hinterfrage. Bruno Berner, wieso nimmst du den Corbiano in der Pause raus?
Ich weiß auch nicht. Ja.
Der einzige, der wirklich so eine Gefahr ausstrahlt. Ja. Und es wäre noch fast noch schlimmer gekommen in der 70. Minute. Das Offside-Goal nach einem Schuss von Monteiro hat Elias das Gefühl, er müsse noch reinpfuschen. Ich bin nicht sicher, ob er rein wäre. Ich habe das Gefühl, er sei gepfosten und dann wäre er vielleicht reingekullert. Aber ja, Stürmer, wie der Elia halt ist, Instinkt und so, kann man nicht voraus vorwerfen. Wenn es noch am Schluss so entschieden gegeben wäre, doppelt ärgerlich, wenn du so ein Goal verlierst. Aber ja, er steht im Offside und
ja, also nur. Irgendwie, ich weiß auch nicht, eben, du hast natürlich den Rasen angesprochen und alle sagen, man darf dem nicht Schuld geben, aber man hat ja auch ein bisschen rausgehört in den Interviews von IB, sie haben ihr Spiel verändert, weil sie gesagt haben, hey, wir können nicht gross flach spielen, sondern wir spielen eher hoch mit Flanken und das ist halt nicht unbedingt das IB-Spiel. Vielleicht kann man sich so entschuldigen. Und
wir lassen GC spielen, weil die können eh nicht mit dem Ball, das könnte auch noch eine Idee sein.
Ja, sie wissen, dass der Corbiano in der Halbzeit ausgewechselt wird, wieso auch immer, von dem her. Ja.
Ja, und aber GC, oder? Wieder. Und in dem Spiel jetzt auch. Also, das, was wir vorher angesprochen haben, IB ist nicht wirklich die dominante Mannschaft. Sie sind in solchen Spielen, also unter der Woche haben sie gegen St. Gallen verloren. Ja. Jetzt mit einem knappen, ich sehe, einem knappen 1-0 gegen GC. Ja.
Ja, also
finde ich schwierig in der Champions League, wenn du so spielst.
Ja, definitiv, ja. Die Überleitung finde ich gerade gut. St. Gallen. Die haben eben, wie gesagt, ein starkes Spiel unter der Woche gespielt, wo sie IB geschlagen haben.
Daheim, 2-1.
Daheim, genau, natürlich 2-1, genau. Iverdo hat gegen Stade Lausanne-Uschi unentschieden gespielt, obwohl sie schlechtere Team gewesen sind auswärts. Das hat mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, wenn man dort Iverdo zugeschaut hat. Nachher sind so zwei Serien aufeinander getroffen. Iverdo, der daheim noch nie verloren hat. St. Gallen, wo auswärts immer Mühe gehabt und noch nie gewonnen hat.
Das ist klar, sein Resultat.
Ja.
Aber trotzdem wirkt es halt wie eine Überraschung.
Es ist natürlich schon so, ja. Und was ich krass finde bei Iverdo, ist, dass Achtung, fertig, los, wo wir sonst von St. Gallen in der letzten Saison immer gesehen haben. Iverdo,
ich denke, wir haben auch ein grün-weißes Leben.
Ja, genau. Und dort hat irgendwie gerade am Anfang der Fabro irgendwie eine schöne Chance gehabt. Der Fasli auf der anderen Seite natürlich auch eine grosse Chance gehabt. Schon in den ersten 5 Minuten. Was man vielleicht noch muss sagen, bei Iverdo ist ein neuer Goalie im Goal, der Sebastian Bresa.
Der ist, hast du herausgefunden, warum?
Nein, ich habe eigentlich gemeint, der ist von Bologna ausgelehnt und ich habe gemeint, sie hätten den schon geholt gehabt und er sei noch ein bisschen angeschlagen gewesen und hat darum nicht gespielt, aber ich habe gesehen, seine Verletzung ist schon ein bisschen länger zurück, weil mich jetzt eigentlich dunkelt, also
ihre Bisheit. Es ist ein bisschen Modezeit, Goalie zu wechseln in letzter Zeit, Winterthur, Iverdo.
Ja, das ist eigentlich sehr untypisch, oder, dass man
den...
IB, genau, ja, definitiv, ja. Ja, und dann ist es halb schon gegangen und dann, ja, wir haben es im Thema kurz angesprochen gehabt, wo wir mit dem Patrice über Iverdo geredet haben, schnelle Aussenläufer und auch da ist es so gewesen, der Lungoi mit einem Hackentrick über die linke Seite und dort ist eigentlich nicht einer von den Schnellen da gewesen, der Le Pogam, wo ihr, ja, sag jetzt mal zu der längsameren Sorte gehört, aber eine schöne Flanke.
Ja, so also gut, nein, schön.
Ja, nein, die Flanke wär okay gewesen.
Seitenverlagerung, dann kann man es als schön
Seitenverlagerung. Der Tassar fliegt ja unten durch. Also sie kommt eigentlich zu weit genau zum Sautier, also zum anderen Außenverteidiger dann. Und der spielt einfach mal den Ball in die Mitte.
Er schießt.
Schießt er?
Er schießt.
Ja, also einfach...
wenn man sein Gesicht anschaut und seinen Blick, er hat nicht gesehen, dass in der Mitte... Er hat einfach gedacht, ich schieße.
Also, okay, ja, eben, er passt fest in die Mitte oder schießt fein in die Mitte, was auch immer. Und dort steht der Tassar, der vorher den Kopfball verpasst, zum Glück offside, aber nur passiv. Und der Mauis muss dann nur einschieben. Und ja, dort steht der Walci sicher zu weit weg vom Gegner. Der Schmied hebt das Abseits auf. Das ist vielleicht das, was fast mehr wehtut am Schluss. Und der steht 1-0. Ja, und dann ist da schon gleich Pause gewesen. Und ja, die zweite Halbzeit hat angefangen und es ist wieder mal jemand allein am zweiten Pfosten gestanden, nach einem Eckball. Und das Mal war der Fabro von Iverdo. Und dort hat Zigi eine riesen Parade und hat eigentlich durch das St. Gallen im Spiel gehalten.
Ja, und ich glaube, es kommt natürlich einem Iverdon-Spielstil auch entgegen, wenn du 1-0 führst und St. Gallen muss aufmachen. St. Gallen müssen, hat wollen, ja. Sie haben es versucht mit ein paar Schüssen. Aber eben, Und wie wir da jetzt so, also die Konter, die sie zum Teil geführt haben, dass man da nicht mehr daraus rausholt, das muss man ihnen schon ein bisschen vorwerfen, sie hätten das Spiel früher müssen entscheiden.
Genau, ja. Aber ich meine, dort bei dem Eckball haben sie eine riesen Chance gehabt. Dann haben sie ja gerade auf das aber natürlich noch einen Eckball gehabt, wo der Ziggy noch einen müssen haben. Und für mich, Szene vom Spiel, das hätte ich der Doppelpack werden vom Mauis. Der Lisero aus der eigenen Platzhälfte, aus der eigenen Verteidigung sogar raus, wo er einen langen, langen Ball spielt. Und dort der Mauis wird noch ein bisschen gestört, glaube ich, vom Zanotti ist es gewesen, der mit der Grätsche stört. Ja, eben, also meine, sind ganz, ganz gefährlich vorne. Pfostenschuss hat es noch gehabt in der 80. Minute, aber von Seite St. Gallen ein ganz, ganz blutleerer Auftritt. Es ist mega traurig eigentlich, oder? Dass man,
Auswärtsgesicht halt.
Ja, das Auswärtsgesicht, aber es ist mega traurig eigentlich, dass ein Resultat gegen IB ist eigentlich fast nichts mehr wert, oder? Jetzt, das, was man da hatte. Und dann, ja, sind noch ein bisschen Nerven blank gelegen, Zanotti noch rot, weil er irgendwie einen Ellbogenschlag auspackt. Und,
gelbrot gewesen.
Ist gelbrot gewesen. Okay, ich habe gemeint, er hätte am Schluss dann noch. Aber ja, dann ist gut. Vielleicht ist das besser für seine Sperre. Genau. Und ja, 4 Heimsiege, Iver da. Er macht daheim. Und ja. Wir kommen jetzt, glaube ich, zu einem Team, das daheim nicht gerade Macht war. Basel gegen Stade Lausanne Uschi. Aber wir haben genug darüber geredet. Es ist 0-3 ausgegangen. Mich hat es gedacht, wenn man die Anfangsminuten gesehen hat, da hat ja. Es hätte ja in eine ganz, ganz andere Richtung können gehen. Eben, wir haben kürzer als über einen Mo Dräger geredet, wo irgendwie nach 20 Minuten schon am Kamera einfach vorbeiläuft. Oder schon gar in der 3. Minute, das war schon vorher, hat es eine Flanke vom Dräger von Jovanovic, der am 2. Pfosten ganz allein steht.
Ja, aber es war nicht zwingend gewesen. Und was mir gefällt hat, ist die heimstärke Macht, die der FCB hatte.
Ja, ja.
Man hat nicht gespürt, dass der FCB die Heimmannschaft ist. Auch wenn keine Auswärtsfans rum gewesen sind.
Das spürt man schon lange nicht mehr. Das Heimspiel beim FCB.
Eben, das habe ich schon unter der Woche gegen Luzern gedacht, hey, was ist da? Was ist das? Wo ist das Blubben, dass man nicht mehr, früher ist man nicht gerne auf Basel. Man hat gewusst, im Jockeli kannst du nichts holen. Und das ist auch so etwas, wo man, die Bastion, die hat man wie verloren. Hm. Und die Fans sind ja noch da und die Stimmung ist geil. Also,
und das, jetzt kommt mir gerade noch in den Sinn, ich weiss, es ist zuvor auch, aber der Vogel hat auch noch so einen kleinen Diss an Fans abgelohnt, der PK, so quasi mit dem Pfiff und so, nicht geholfen, bla bla. Die Fans sind also wirklich die erste Halbzeit, nichts hätte ich Vollgas dem gehabt. Also nach dieser Leistung.
Die Choreo auch, oder?
Eben, ja, massive Choreo und dann noch das abzulassen. Also sorry, wer nicht pfiffen hat nach irgendeinen 60, 70 Minuten oder einfach mal hat, weil es verstehen, es geht nicht. Ja. Also ja, in Ehren, aber das also ich habe nicht pfiffen, aber ich hätte ja gerne pfiffen. Mental habe ich auch pfiffen. aber ja, der Start ist eigentlich stark gewesen. Also der Träger hat mit der ersten Aktion, der Träger allgemein, hat einen guten Match gemacht. Den kannst du eigentlich rausnehmen aus der Kritik. Wenn wir dort das Goal schießen, und das ist wieder wenn. Wenn wir dort das Goal machen, gewinnen wir vielleicht den Match.
Der Essien hat auch einen guten Match gemacht. Kennst du den?
Ja, und das sind halt wieder die Geschichten. Oder? Der Essien spielt stark. Der Giga, der spielt Champions League gegen City und hat die erste Halbzeit geschaut, hat er gesehen, dass der City-Stürmer abgemeldet hat, eine Halbzeit lang. Coole Entscheidungen. Ich weiß es nicht. Sind das falsche Entscheidungen gewesen?
Ja, das kann man nicht sagen, oder?
Nein.
Es fährt ja an mit dem missglückten Pass vom Vega, wo ich eben das Gefühl habe, ein riesen Talent und dann kommt er und spielt so etwas und ja, lenkt er ab und der Aidini kommt dort zum Schuss. Ja, der Verteidigungsverbund, wo ist er gewesen? Er hat so viele Freiheiten können schiessen, aber schöner platzierter Schuss, muss man glaube ich auch sagen. Und
ja, aber dem muss man sagen, eben, das ist das, was ich vorher gesagt habe im Thema, also eben der Vega, dass der den Ball so irgendwie verliert oder eben ihm so anspickt oder wegspickt, das eben, hätte ich nicht erwartet, dass das bei ihm überhaupt geht. Aber ich glaube, das Selbstvertrauen, wahrscheinlich, wo auch wieder fehlt, sonst haut er den halt irgendwo in einem Nennen oder spielt ihn schön raus. Aber
ja, und das dann kommt die Szene mit dem Barry, wo man auch sagt, oder? Das ist selbst. Dort merkt man, es fehlt einfach das Selbstvertrauen. Normalerweise hält er die rein. Und dann stolpert er so komisch drüber. Und dann wäre der Ausgleich da gewesen. Und eben, hat vielleicht ganz wieder einen anderen Match gegeben. Und
ja,
es zieht sich wieder so eine rote Linie durch den ganzen Match.
Ja, aber jetzt muss man schon auch noch sagen, oder? Jetzt relativieren wir natürlich viel und sagen, du, ja, dort Einzelproblem, das ist nicht so gut gewesen. Aber wenn man am Schluss anschaut, 3-0 ist am Schluss eigentlich noch schmeichelhaft. Das hätte ja 4-5-0 noch ausgehen, wenn, wenn der eine einen anderen Fuss gehabt hätte, der eine hat eigentlich noch am Goal vorbei geschlänzt, weil er nur einen Fuss hat halt, wo er schiessen kann. Und ja, und eben, ich meine, am Schluss hat es noch eine Penalty gegeben, wo der Hitz super hat, aber das hätte ich dann. Aber ich glaube, am Schluss kommt es nicht darauf an, ob 3-0 verlierst oder 4-0. Das ist, glaub,
nein, es ist, aber ich glaube, die Fans sind fast froh gewesen, dass nicht so knapp 1-0 verloren worden ist, sondern dass wirklich dann quasi den Fuß ins Gesicht gekriegt hat. Ja. Und es ist extrem schwierig, über den Match überhaupt zu reden, was für Fehler, als wenn ich jetzt Trainer wäre, eine Matchanalyse. Ich glaube, du kannst getrost darauf verzichten, weil jeder Spieler weiss, das ist ja nicht einmal 10% gewesen, von dem, was sie können. Es ist einfach, mit denen musst du jetzt wirklich zusammen im Kreis sitzen und ganz früh anfangen, also wirklich Primarschule zusammen Hände heben und einer soll Gitarre führen und irgendwie was willst du mal? Fußballerisch kann ja jeder mehr, das hat nichts mehr mit dem zu tun gehabt und eben Uschi können es noch cleverer spielen teilweise, obwohl sie die Chance schon sehr früh nutzen, muss man auch sagen, die erste eigentlich, was ich geboten hat, ist dann drinnen gesehen und dann ist bei uns finito gesehen. Ich weiss nicht, wie stark, was mich dann verschreckt hat, der Uschi hat noch keinen Punkt geholt auswärts, oder? Genau. Merkst du auch am Anfang, die haben auch nicht wollen einen Punkt holen in Basel. Die haben sofort gemerkt, das wird wieder grusig. Und dann baut man die so auf, weil wir so kein Selbstvertrauen haben. Und das ist für mich, zum nochmal sagen, das ist noch weniger Verständnis. Das war nicht Ivo da gewesen, der von Anfang an Vollgas gegeben hat und gewiss hat, die nehmen wir auseinander. Uschi hat wirklich auch ein bisschen passiv angefangen, abgewartet und wir haben das nicht können. Also wir haben es versucht, 5 Minuten gut, 10 Minuten okay und das war's.
Ja, und krass ist halt schon, oder du hast die zweite Halbzeit, wo anfängt, eben der Lausanne Uschi, der eine Chance hat, noch eine ist und nachher steht er immer noch erst 1-0 und denkst, das kannst du noch drehen und nachher das 2-0, das ist irgendwie so ein richtiger Nackenschlag halt, oder wenn du, eben wir reden glaube ich jede Woche über das, im Spielaufbau Fehler machen, das ist halt einfach tödlich und vor allem halt so, oder? Wenn beide Außenverteidiger, was ja cool ist, oder, bei euch, oder? Ihr habt zwei mega offensive Außenverteidiger, aber wenn dann als Innenverteidiger das letzte Mal den Fehler machst und alle sind aufgerückt, dann bist du einfach sicher am Arsch und vor allem, wenn du halt noch einen hast, der direkt aus einem langen Pass irgendwie gerade abschließt, also hat gerade alles passt. Ich glaube, der macht auch nicht 5-mal irgendwie so ein Goal, aber
aber wenn es nicht läuft, dann läuft es, und wenn es läuft, dann läuft es. Es ist einfach so doof, es ist. Wir wissen ja alle nicht, wieso dass das genau so ist, mit was das zusammenhängt im Fußball. Aber es ist einfach so. Wenn du das Selbstvertrauen hast, dann machst du die irrsinnigsten Goal. Da kannst du, glaube ich, auch als Amateurfußballer, das kennt jeder. Und wenn du nur ein bisschen vorhast, an verzweifeln, dann rutschst du aus beim Penalty und so sag ich. Also, es ist ja völlig.
Ja, sicher.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, und der schönste Schuss eigentlich vom ganzen Tag hat eigentlich der August gehabt, der dann noch an Pfosten schießt. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Kehrseite, oder? Du hast auf der anderen Seite irgendwie Stade Lausanne Uschi, der halt einfach 2 Goal schießt, wo schwierig sind technisch. Ja. Und du hast einen, der auch schwierig ist technisch, aber dann triffst halt den Pfosten. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass der August einer ist, der an sich zweifelt, aber.
Nein, definitiv nicht. Das hat er ja gezeigt im Interview und das ist auch noch ein guter Punkt, hätte ich fast auch vergessen. Ja. Zu den ganzen Unruhe kommt dann der August da, der quasi sagt, es sei halt schwierig, wenn man so wenig spielt für Spieler wie ihn. Und er hat viel Match gehabt und er hat viel extrem schlecht gespielt. Und gestern kommt er rein und ist irgendwie der Beste und versucht etwas und gibt Gas und rackert und geht in den Abschluss. Da habe ich auch wieder gedacht, ihr Spieler sind teilweise schon, also als Trainer ist das schon hart. Ja. Du hast so einen, der in okay Match hat er x-mal den Unterschied ausmachen, keinen Bock gehabt und dann im Stand von 2-0 hinten ist er auf einmal parat und will und hat Bock. Und ja, ich habe mir schnell die Augen gegeben, ist das wirklich der August, den wir jetzt hier sehen? Also, das ist ja Wahnsinn.
Ja,
aber es zeigt wieder, es wären ein paar Spieler rum, die etwas können. Ja.
Auf jeden Fall. Und um das Ganze relativieren, kann man sagen, gegen Sloh hätte er nur können verlieren und jetzt spielt er gegen IB, doch könnte er nur gewinnen. Also von dem her.
Sind wir optimistisch.
Ja. Yes. Schön, hast du dir Zeit genommen. Schön, haben wir darüber reden, über FCB. Wir haben vorher, bevor wir aufgenommen haben, haben wir gesagt, wir laden dich dann definitiv einmal ein, wenn es wieder erfreulicher ist, weil wir haben bisher 3-mal jetzt miteinander geredet und jedes Mal ist mal mehr, mal weniger Krise gewesen.
Nächstes Jahr werden wir Meister.
Ist gut. Dann tun wir das
vorwärts. Wir haben es aufgenommen, gell?
17 Opfer. Wunderbar. Also, hey, merci vielmals für die Einladung. Dann düse ich jetzt mal ab.
In dem Fall.
Und viel Spaß noch. Tschüss zusammen.
Ciao. Ja, zum Spitzenspiel. Vor der Dings ist, glaube ich, Erste gegen Zweite gewesen. Die Mannschaft, die gewinnt, ist Tabellenführer. Und es hat tatsächlich eine Mannschaft gespielt, wie das Spitzenteam. Und wir so ein bisschen Parallelen und Analogien zu der Meistersaison vom FCZ kommen. Ich habe mir das ein paar Sachen auch notiert. Ich finde es krass. Sie spielen wieder mit einer Dreierkette, wo es extrem schwer ist. Sie pressen vom Allerfeinsten gestern auch wieder und Standards. Also es sind genau die Qualitäten, die sie damals in der Meistersaison so Dings gemacht haben, so gefährlich gemacht haben. Und ich habe das Gefühl, sie sind mega gut eingestellt gewesen. Aber sogar der Afrije, der ja eigentlich im Sturm spielt, der ja anscheinend auf den Yashari zugestellt wurde, und der hat ihn wirklich auch zugestellt, also der ist gar nicht zur Feld gekommen. Auch der Meier, der dann vom Rest vom Mittelfeld völlig abgemeldet war, Luzern hat nicht wirklich ins Spiel gefunden, hat kaum Ballstaffetten gehabt und darum auch kaum Chancen. Ich habe eigentlich nichts Grosses notiert in der ersten Halbzeit. Und das trotz einem ausverkauften Stadion, also wirklich, da hat der Bo Henriksen wirklich, also ich muss sagen, ich finde, sensationell coacht, sensationell eingestellt und 15. Minute Ecke vom Okita und klar, eben, Standards, das könnt's.
Ja, und er steht halt auch allein.
Aber der Katic ist eigentlich kleiner als der Becker und trotzdem kommt er dort in den Kopfball und auch der Simani sieht nicht so glücklich aus.
Ich habe komisch gefunden, der Becker ist irgendwie nicht so ihm zuteilt gewesen, oder besser gesagt, der Becker kommt dann irgendwie von weit weg, ist nicht an ihm dran gewesen, eben, der hast natürlich keine Chance und ja, sieht auch suboptimal aus. Genau.
Und statistisch gesehen habe ich mir noch notiert, der FCZ hat noch nie in der ganzen Saison, in der ersten Halbzeit, ein Goal bekommen. Kann man auch mal so machen. Und auch der FCL hat es nicht geschafft, in der ersten Halbzeit noch ein Goal zu schießen. Ja, und dann zweite Halbzeit, ist halt das passiert, was dann auch passieren kann. Zürich, würde ich sagen, hat sich ein kleiner Rausch hineingespielt, mit Hilfe natürlich, mit guter Mithilfe vom Luzerner Goalie, von Pascal Lorenz. Freistoss vom Strafraumgrenze durch Marquesano, kommt auf den Goalie, flutscht den Finger durch. Er ist scharf geschossen, definitiv, aber normalerweise hält er den, weiss nicht. Klar, auch ein Foul. Glücklicherweise kurz außerhalb vom Strafraum. Ich denke, vielleicht, wenn er ein bisschen weiter reingezogen wäre, hätte es vielleicht noch gar noch Penalty gegeben. Aber müssen wir nicht diskutieren. Freistoß war ja dort drin. Ja, und dann hast du Scheiße am Fuß, heisst es, glaube ich, so schön. Luzern hat dann wirklich immer versucht, wieder rauszuspielen. Und das Pressing von Zürich, ich habe es vorher angesprochen, es ist extrem spannend gewesen zum Zuschauen. Die sind gelaufen, die sind rum gewesen, die sind präsent gewesen. Und kein Luzerner hat mal irgendwie 5 Sekunden lang einen Ball können einfach so haben, ohne dass etwas passiert ist. Und da auch wieder am Pressen der Goalie, der Lorenz, versucht rauszuspielen. Spielt nicht zu wenig weit. Afrije steht dort, spielt nicht auf dem Marquesano. Und logischerweise ist dann das 3-0. Am Anfang hat man das Gefühl, dass es offside gewesen. Der VAR hat dann das gecheckt und es war dann einfach klar gewesen.
Ja, definitiv. Ja,
und dann bist du in der 66. Minute 3-0 gegen ein brutal heftig aufspielendes F gegen FCZ. Und ja, die kommen dann sogar noch das 4-0 in der 86. Minute. Doku Flex vernascht er schnell den Dorn im Strafraum. Aber auch hier wieder, ich meine, Luzern hat sich auch aufgegeben in dieser Zeit.
Ja, das war schon ein bisschen Sorge gewesen. Also dort, eben der Dorn hat ja dort noch zuerst können abwehren und dann den Nachschuss vom Okoflex, der reingeht. Ja, also mich hat es gedacht, bis auf Yashari und nachher die Jungen, die eingewechselt worden ist, haben alle den Kopf extrem hängen, schon relativ früh hat es mich gedacht. Und das also hat mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen. Und nachher, wo die Jungen reingekommen sind, die haben auch noch eine gewisse Giftigkeit reingebracht, so Noah Rupp zum Beispiel. Hat natürlich nicht das technische Know-how oder das technische Können von einem Max Meier, aber das ist...
Und dann bin ich im Stadion gehockt auf der Tribüne und habe zum Kollegen gesagt, wir könnten noch 700 Stunden spielen und wir würden nicht treffen. Bin dann das auch noch gestraft worden.
Natürlich.
Durch den Feiliger, der noch Resultatkosmetik betrieben hat. Am Schluss war es der 4-1 gewesen. Ein klares Resultat. Luzern war nicht so viel schlechter gewesen, aber
ja.
Und FCZ, kann man glaube ich sagen, sind wieder im Flow.
Ja, definitiv, ja. Ich glaube, verdient, aber eben, wie gesagt, es wäre eigentlich kein grosser Unterschied gewesen. Sehr effizient vom FCZ, aber ja, muss man mal so hinnehmen, das Resultat. Und für FCZ, wo auch sehr viele Leute ins Stadion gebracht hat, ist das ein schöner Sonntagsausflug gewesen.
Und es geht schon gleich weiter.
Oh ja, genau.
Super League Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Nämlich gerade am Samstag mit dem FCZ gegen Winterthur. Das kleine Zürcher Derby oder wie auch immer, einfach auch ein Derby steht auf dem Programm. Zürich müssen wir nicht diskutieren, auch Winti ist eigentlich gar nicht so schlecht im Strumpf. Wird sicher ein spannendes Spiel. Und dann aber gleichzeitig Iverdon gegen GC. Da Iverdon im Flow daheim.
Ja, klarer Sieg.
Und GC, ja, wahrscheinlich wird GC wieder gut spielen und am Schluss aber gleich verlieren.
Natürlich.
St. Gallen daheim gegen Lausanne
Uschi. Da wissen wir es.
Als fettes 2-1 eintragen.
Ja, natürlich.
Ja, Lausanne Uschi mit dem Sieg in Basel wahrscheinlich sehr gut Selbstvertrauen getankt hat. Sonntag. Das erste Match Lugano gegen Servet. Zwei Mannschaften, die wir am Anfang beide oder alle ein bisschen auf dem Zettel hatten, die sie wahrscheinlich wieder vorne mitspielen. Beide haben sich ein bisschen gefangen. Beide spielen aus unter der Woche noch in Europäisch. Mal schauen, wie das denn bei denen anhängt. Dann haben wir gleichzeitig Lausanne gegen Luzern. Auch da beide Mannschaften jetzt an diesem Wochenende nicht so wahnsinnig überzeugt. Eigentlich gar nicht. Und dann natürlich noch Spiel IB Basel, immer wieder ein Spektakel, die zwei gegeneinander.
Wir haben darüber geredet im Thema, oder? Also es kann in alle Richtungen durchgehen. Eben, du hast auch noch gesagt.
Setzt auf Basel, weil wir ja, nichts verlieren.
Man muss schon sagen, IB spielt unter der Woche in Belgrad ihr, glaube ich, wichtigstes Spiel. Oder? Also ich meine, das Spiel ist fast ein bisschen entscheidend. Längt es für eine Europa League Platz noch zum Überwintern? Ja, mich würde es nicht erstaunen, wenn da Basel trotzdem würde gewinnen. Ja, sind wir sehr gespannt.
Definitiv. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, oder?
Richtig. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.